Im Namen des Vaters,
des Sohnes und der Legende. Der Knappencast meldet sich heute aus der Kirche und dazu gibt es ein pastorales Intro.
Es kommt ein ganz, ganz wichtiger Elfmeter. Das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmeter und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger.
Knappencast.
Glück auf, ihr Königsblauen, leidgeprüften, lieben Seelen da draußen. Mein Name ist Marco und ich sitze hier gerade und gucke auf den Bildschirm. Da sehe ich jemanden ganz gechillt in einer Kirche sitzen. Was das alles zu bedeuten hat, das wird euch der Tim sagen. Glück auf, mein Lieber.
Ja, Glück auf, lieber Marco. Glück auf an alle Schalker.
Ja, wo bist du und wen hast du mitgebracht?
Ja, ich bin jetzt gerade in der St. Josef-Kirche in Gelsenkirchen-Schalke, ein sehr ruhmreicher Ort mit sehr, sehr vielen Geschichten und sehr, sehr schönen Geschichten drumherum. Und ja, mir gegenüber sitzt nicht eine kleine Vereinslegende, die so gut wie alles gewonnen hat, was der Verein jemals gewonnen hat. Er guckt jetzt gerade so, aber er muss mir schon zustimmen. Aufstiegstrainer von diversen Mannschaften, wir übertreiben natürlich gerne. Ein Funskerl, was ich jetzt schon mal sagen kann. Und wir begrüßen hier ganz herzlich im Knappencast Mike Bujo-Büskens. Glück auf, lieber Mike.
Hallo zusammen und ich komme nicht direkt aus dem Beichtstuhl. Ne? Also von daher, ich bin zwar in der Kirche, aber ich hatte nichts zu beichten.
Ja,
Leute.
Das ist die Kloppe, eigentlich können wir schon aufhören. Ne?
Ja. Uns fehlen alle ein bisschen die Worte, also einmal natürlich wegen dem Ort und der Legende, mit der wir sprechen. Vor allen Dingen mal wegen dem Spiel, was gerade eben hinter uns liegt. Ich glaube, wir nehmen zum ersten Mal an einem Samstag auf, direkt nach dem Mittagsspiel. Und als erstes müssen wir natürlich darüber reden. Mike hat schon erzählt, dass er extra für uns lange im Stau stand und deswegen das Spiel nicht gesehen hat. Er weiß aber, wie es ausgegangen ist. Du hingegen, Tim, vielleicht fängst du mal an. Du saßt irgendwie in so einer Art VIP-Loge, ist das richtig? Wie bist du überhaupt da hingekommen? Und schilder doch mal deine Eindrücke.
Genau, also ich war vor Ort. Ich hatte durch einen ehemaligen Gast von uns die Möglichkeit, halt im Laola Club zu schauen oder besser gesagt Karten für den Laola Club zu bekommen. Und dementsprechend hatte ich da eine gute Sicht und illustre Gäste um mich herum. Zwei Reihen vorher saß die komplette Führungsetage unseres glorreichen, ruhmreichen S04, der zumindest in der ersten Halbzeit vollständig war, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Da war dann halt nur noch der Kaderplaner vor Ort. Die restlichen Protagonisten sind dann, haben sich das Spiel woanders angeschaut. Kann man den Leuten natürlich auch nicht verübeln. Nichtsdestotrotz, Sicht war geil. Das, was man gesehen hat, war semi-geil, wenn nicht sogar eher ungeil. Was soll ich dir sagen? Erste Halbzeit katastrophal und es wurde nicht wirklich viel, viel besser. Jetzt kann man natürlich Sorgen haben, ob dieser vermeintliche Trainereffekt jetzt schon komplett verpufft ist, ob der überhaupt jemals so richtig gefruchtet hat, wie man sich es gewünscht hat. Wir müssen jetzt nicht großartig über einzelne Spieler halt sprechen. Das war mehr oder weniger, klar, so ein Unsinn wie Arbeitsverweigerung. Macht keinen Sinn, sowas zu sagen, weil die Jungs wollten. Davon kann man ausgehen. Die waren wahrscheinlich auch gut eingestellt, aber der Gegner war vielleicht besser eingestellt, hatte mehr Biss. Und es hat halt super viel funktioniert. Also von der ersten Sekunde an hast du gemerkt, dass Fürth gedrückt hat, dass sie wussten, was sie machen, dass irgendwie alles bei denen funktioniert hat. Und wir liefen immer hinterher und waren überfordert in der Defensive. Nach vorne war halt eigentlich gar nicht großartig, hat was stattgefunden. Auch nach einem Anschlusstreffer hat man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig gedacht, okay, jetzt geht's hier richtig ab. Und was ich halt dann nochmal ein bisschen bezeichnend fand, wie gesagt, ich hatte ja dann nun mal halt Röhl Hamers, Tillmann, Ben Manga, zwei Reihen vor mir, die waren stocksteif und haben nichts, also keine Reaktion, keine Emotion, auch nach dem Anschlusstreffer. Drumherum sind natürlich alle aufgesprungen. Die Kurve war wieder da. Man hat so Feuer gemerkt, aber da hat sich keiner gerührt von denen. Ne? Und fand ich ein bisschen bezeichnend.
Jetzt holen wir mal den bestmöglichen Experten ins Boot. Erste Frage an dich, Mike. Wenn du wie eben im Stau bist, machst du dann auch, wie wir es tun würden, die Sportschau-App an und hörst dir das Spiel live im Radio an oder verfolgst es im Ticker oder hörst es nur nebenbei im Radio? Und zweite Frage, auch wenn du es nicht gesehen hast, wie fühlt sich das an? Wo stehen wir jetzt? Hast du eine erste Parole zum Durchhalten an alle Schalker?
Also pass auf, ich bin 68 geboren, also gehe ich knapp auf die 60 zu. Wenn du mir zwei Fragen stellst, kann es sein, dass ich die erste schon wieder vergessen habe, bevor ich die zweite gehört habe. Also ich glaube, die erste war, wie ich das Spiel verfolgt habe. Mhm. Es war über die Kicker-App. Dadurch, dass ich im Stau stand, konnte ich ab und zu auf mein Handy schauen. Und das hat mich schon überrascht, muss man ganz ehrlich sagen, weil klar ist unsere sportliche Situation jetzt nicht so prickelnd und natürlich auch ein gewisser Druck auf dem Kessel. Aber ich habe eigentlich gedacht, nach dem, was diese Woche in Fürth passiert ist, dass ich das bei Ihnen eher so negativ bemerkbar machen kann. Weil Sie haben mit Rashid Assousi, den ich sehr, sehr schätze, den Sportdirektor verloren, der wie kein anderer für die Spielvereinigung stand. Und Leo Haas, ein ehemaliger Spieler von mir, hatte die erste Bewährungsprobe auf Schalke. Also es gibt auch einfachere Orte für dein erstes Spiel. Wie gesagt, ich kann zum Spiel eigentlich nichts sagen, weil ich nichts gesehen habe. Aber Leo scheint es bravourös gelöst zu haben. Und wir kam eigentlich nie so in den Flow, den du brauchst. Ne? Also es gab, wenn mich nicht alles täuscht, einen Doppelschlag irgendwie so um die 20. Minute herum, etwas später, glaube ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das den Jungs so ein bisschen den Stecker gezogen hat, Glauben genommen hat. Dann kommst du ran, Tor durch Max Krüger, überragend ja eigentlich für den Jungen. Und kassierst fast postwendend das 3-1. Also das, was sie jetzt mal bräuchten, wäre natürlich mal eine Führung, ne? Dass du, sag ich mal, erhobenen Hauptes dann so ein Spiel weiterführen kannst. Und im Moment ist es so, dass sie eigentlich Nackenschläge bekommen und sich anscheinend davon nicht so erholen können, die nicht einfach so übergehen können. Und daran haben sie zu knabbern. Und das wird natürlich dann nicht einfacher, wenn dir das Woche für Woche passiert. Na, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du Darmstadt verlierst, wo du eigentlich vor warst, wo du dann in der, ich glaube, 45 plus diesen Handelfmeter gegen dich bekommst, das passiert alles, ne? Aber der ja eigentlich unnötiger nicht sein kann, und du verlierst dann noch, dann ist es echt bitter und das macht was mit dem Team, weil ich glaube, dass sie eigentlich mehr Qualität haben. Also sie haben gute Jungs, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie in der zweiten Liga auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau spielen können, aber Fakt ist auch, dass sie im Moment den Schalter nicht finden, der ihnen auch so ein bisschen die Leichtigkeit gibt, dieses Unbeschwerte gibt. Und darunter leidet im Moment das ganze Spiel.
Was würdest du, wenn du jetzt vor den mehreren Millionen Schalke-Fans auf aller Welt stehen würdest, tust du ja jetzt quasi hier am Mikro und die rufen jetzt, schon nach der letzten Woche, aber jetzt noch viel lauter, oh, Trainer hat nichts gebracht, da weiß man nicht, ob wir dem vertrauen, Führung raus, klappt alles nicht. Was würdest du denen sagen, um die zu beruhigen, wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Es fühlt sich ein bisschen so an wie Ohnmacht gerade im Moment. Was würdest du sagen, um alle ein bisschen zu beruhigen?
Ja, du darfst ja eins nicht vergessen, also wir haben ja nicht umsonst, keine Ahnung, 170.000, 180.000 Mitglieder, ne? Also der Club, der berührt die Menschen. Und wenn dein Herz berührt wird, dann hat das meistens auch was mit Emotionen zu tun. Und die Emotionen müssen irgendwann raus. Also ich meine, ich habe es ja auch erlebt. Ich wurde auch über den Arena-Ring gejagt und habe habe negative Momente erlebt, aber ich durfte natürlich auch den Aufstieg erleben mit dem 3-2 gegen St. Pauli. So, und dazwischen bewegen wir uns halt immer. Ne? Also es gibt keine Normalität auf Schalke, sondern es gibt immer eine große Emotionalität, die auf der einen Seite sehr hilfreich sein kann, ne? Weil Emotionen können auch im positiven Sinne anstecken. Wir haben es letzte Woche gesehen in Hannover. Ich weiß nicht, die Zahlen bewegen sich irgendwie zwischen 15.000 und 20.000 Schalkern, die da waren. Also dieser Club bewegt Massen, ne? Entscheidet darüber, ob für viele Menschen die kommende Woche gut oder schlecht wird. Und das ist natürlich ein Druck, das ist eine Verantwortung, definitiv. Und gerade wenn der Verein so bedeutend ist, deswegen lieben wir den ja auch alle, ne? Aber wenn der so bedeutend ist, dann schlägt es natürlich ganz, ganz schnell in beide Richtungen aus. Darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man für diesen Club arbeitet. Aber ich meine, wir haben es in der Vergangenheit jetzt erlebt. Ich weiß es gar nicht genau, aber wie viele Trainer hatten wir seit 2019? Ja, also wir können jetzt allen, ja, ich glaube, damit kommst du noch nicht mal aus. Weißt du, und in der Nachbetrachtung war der eine so, der andere so, der konnte das nicht und der das nicht und so. Ich weiß nicht, ob Pep Guardiola von den Sky Blues zu den Königsblauen wechseln wird. Ich weiß es nicht. Ne? Ich denke aber eher nicht. Also wir sollten nicht auf Pep Guardiola warten. Das bedeutet, ne, dass wir halt damit leben müssen, dass wir uns keinen backen können. Ne? So den perfekten Trainer, den wir uns alle wünschen, ne? Der dafür sorgt, dass hinten wie bei Hüpp die Null steht und vorne wir immer ein Feuerwerk abliefern und 4 oder 5 machen, gepaart mit 8 Spielern aus der eigenen Knappenschmiede. So, das wird halt schwer. Und das Einzige, ne, was uns dann zum Erfolg führen kann, so denke ich, in meiner subjektiven Wahrnehmung, vielleicht auch in meinem Altersstarrsinn, ist, wenn man Dinge auch mal so zusammen aushält, ne, und vielleicht auch Dinge kompensiert. Also wenn ich zum Beispiel Cheftrainer bin, war, ne, dann heißt es doch nicht, dass ich in jedem Bereich der allerbeste war. Gar nicht. Ne? So, sondern ich muss halt schauen, dass ich in meinem Stab, in meinem Umfeld, im ganzen Verein eine große Geschlossenheit habe, wo bereit ist, jeder für den anderen einzustehen, ja, auch mal in schlechten Zeiten Schläge zu bekommen, ja, sich auch mal gerade zu machen, weil sonst passiert genau das, sonst wechselst du permanent und wir reden von Entwicklung, aber es ist halt schwer. Wie sollen sich Dinge entwickeln, wenn sich Dinge permanent verändern? Ne? Egal auf welchen Positionen, ob es Vorstandsposten sind, davon hatten wir auch wahnsinnig viele Wechsel in den letzten Jahren, ob es Wechsel sind bei den Sportdirektoren oder bei den Cheftrainern, Co-Trainern, im Kader. So, wenn du dann nirgendwo Kontinuität hast, dann wird es halt schwer, dass Dinge zusammenfinden und dass Dinge sich entwickeln können. Und deshalb brauchen wir ein Stück weit mehr Geduld. Also ich meine, Kees von Wonderen kam ja hin und dann hieß es sofort, oh, der steht für Defensivfußball, für langweiligen Fußball. So, pff. Ja, also ich meine, weißt du, wir sind UEFA-Cup-Sieger geworden und haben zu Hause keinen kassiert, weil wir gesagt haben, die Null muss stehen. Also das Rezept damals war nicht das schlechteste gegen Inter Mailand und andere Konsorten. Aber was ich mir halt wirklich wünsche, ist, dass wir mal Dinge gemeinsam durchstehen. Ja? Und nicht dann immer nur sagen, okay, der ist halt scheiße, da muss er halt weg. Oder der ist scheiße, da muss der halt weg. Weil wir haben gemerkt, das bringt uns gar keinen Schritt voran. Gar keinen Schritt. Also keine Ahnung, wie viele Jahre dümpeln wir jetzt mehr oder weniger rum? Ja? 5 Jahre, wann haben wir gegen Man City den Arsch voll bekommen? Wo wir alle gedacht haben, boah, Katastrophe. Ja, heute wären wir froh, wenn uns Man City Nummer 5 oder 6 oder 7 geben würde. Ja, weil dann wüssten wir sind in der Champions League. So, und ich glaube, dass wir Geduld und ein Stück weit auch eine Demut brauchen, weil uns hilft es nicht, wenn wir denken, wir könnten über Wasser gehen, und brechen aber permanent ein. Also, ne? Deswegen mal Dinge gemeinsam durchstehen. Ne? Ja.
Hier habt das gehört, Leute. In 3 Wochen ist Mitgliederversammlung. Da könnt ihr euch zwar keinen neuen Trainer wählen, aber gegebenenfalls andere. Tim,
Ja, was ganz kurz,
ja.
ganz kurz. Weißt du, weil das muss man ja auch sagen. Also die Trainer, die wir hatten so in den letzten Jahren, ne, die kamen ja auch irgendwo her. Und da waren die zum Teil, nicht, ja zum größten Teil, waren die da sehr erfolgreich. Also Thomas Reis ist mit Bochum nicht abgestiegen. Das war eine Herkulesaufgabe.
Jetzt liefert er auch super, aber der Spielvergleich.
Definitiv. Jetzt in Samsungspor steht er, glaube ich, vor Mourinho. Wir haben Karel gehabt. Ja? Karel wird fast Meister mit einem belgischen Underdog. So, Kees van Wonderen steigt mit Go Ahead Eagles auf, trainiert dann, glaube ich, 2 Jahre Heerenveen und auch nicht so schlecht. Und also die meisten haben in der Regel vorher schon gezeigt, dass sie was können. Und wie gesagt, so, wir haben jetzt immer so. Für die Kurzschlussreaktion, Kurzschluss, ne, viele werden sagen, oh, bei dem einen oder anderen war es viel zu lang, aber ich sage, für so eine Kurzschlussreaktion gesorgt, und okay, da muss er weg, da muss er weg, da muss er weg, da muss er weg. Ja, und am Ende des Tages sind wir jetzt keinen Schritt weitergekommen in den ganzen Jahren. Ja, wir hatten, der liebe Gott, wir sind ja gerade in der Kirche, also nochmal danke dafür, der hat uns nach dem ersten Abstieg,
Den Mike
hat uns
geschickt.
Naja, mich hat er nicht geschickt. Mein Gott, ich durfte Teil des großen Ganzen sein. Ne? Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das mit so vielen fantastischen Leuten damals wuppen konnte. Ne? So, aber der liebe Gott hat uns nochmal eine Chance gegeben. Er hat gesagt, hey, pass auf, ja, ihr seid ein geiler Club, ihr seid vielleicht der geilste Club der Welt. Ihr hattet jetzt einen Betriebsunfall und jetzt geben wir euch wieder die Chance. Ja, und leider konnten wir die nicht nutzen. Ne? Wir hätten ja am letzten Spieltag,
Gegen
ne,
Leipzig.
hätten wir es ja noch packen können. Haben wir leider nicht. Und ja, die Dinge wiederholen sich halt. Ne? Wir wechseln permanent Personal aus. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, weil ich aus meiner Erfahrung kann sagen, dass Kontinuität im Fußball wie im Leben nicht das Verkehrteste ist.
Tim, jetzt kommst du noch mal mit ins Boot. Mike hat ja so ein bisschen erzählt, eben wie wichtig das ist mit der Kontinuität. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Du warst ja eben nah dran. Du hast ja schon gesagt, so die Führungsetage war stocksteif. Wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja jetzt nicht erwähnt, von wem du die Karte bekommen hast, aber nennen wir es einfach mal ehemalige Granden und die liefen dann da auch so um dich rum. Du hast ja bestimmt auch ein bisschen was gehört. Wie sind da so die Stimmungen? Wie pfeifen die auch oder fangen die auch schon an so zu reden? Oh, der Trainer oder die Spieler oder irgendwas? Hast du ein bisschen was mitgekriegt, wie so die Stimmung da im Laola Club ist?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Also im Laola Club selbst laufen ja auch ganz viele Normalos in Anführungszeichen halt rum. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da die Creme de la Creme der Fußball High Society nur vor Ort ist, sondern es sind ja auch normale Menschen halt da, die auch ein Schalke-Herz haben
Du
oder eine
warst auch
Karte.
da,
Ja,
ne? Ja,
deswegen.
eben. Ja,
Also,
klar.
mehr doch Creme de la Creme. Der Durchschnitt geht ja gar nicht.
Also zumindest saß jemand, der für Fallrückzieher bekannt ist, halt auch neben der Führungsetage. Und ja, da hast halt dann auch, also ja, ne, wir wissen ja, über wen wir reden. Und wenn man den Talk halt mit René Preuß und ihn halt ja verfolgt, dann weiß man ja auch, dass er halt auch nicht mehr so happy ist mit der ganzen Entwicklung. Und das konnte man halt selbst von hinten erkennen, wie er mit seinem Partner halt oder Sitzpartner halt die ganze Zeit ja mehr am Schimpfen war oder mehr am Fluchen war als alles andere. Und ja, das lässt natürlich keinen kalt. Und das ist ja auch grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass die Leute halt immer noch Emotionen haben, wenn auch nicht die Emotionen, die wir uns jetzt gerade wünschen, halt, also ne, dass alle Freude strahlen, sondern auch wenn die Kurve halt pfeift, sind das ja auch Emotionen weiterhin, die dazugehören und die ja nur dann auch ein Schrei nach Liebe oder nach Verletzung halt einfach sind halt. Ne? Das ist nicht cool und das wünscht sich halt keiner, aber wie Mike ja gerade auch sagte, durch manche Situationen muss man halt durch und wenn man jetzt eine Parallele dazu zieht mit einer Beziehung, da gibt es halt ganz langweilige Beziehungen in Anführungszeichen, wo alles irgendwie funktioniert. Es gibt aber auch Rock'n'Roll-Beziehungen, wo die Fetzen fliegen, aber die Protagonisten lieben sich trotzdem und die sind auch ewig halt zusammen. Also wir haben uns halt jetzt halt einen Verein ausgesucht oder der Verein uns, wie auch immer, wo es halt eher in diese andere Kategorie halt geht, wo halt immer Action halt ist, was halt auch schön sein kann, aber wenn halt dann die schwierige Zeit ist, zeigt sich halt Größe und Stärke da halt einfach durchzustehen. Und erneut, ich bin nicht jemand, der jedes Wochenende im Stadion halt ist. Da gibt es andere, die sind leidgeprüfter. Ich kann immer nur gut kacken halt und sagen, ja, supportet die Mannschaft, aber ich war jetzt vor Ort und von mir hört man halt keinen Pfiff. So, dann bin ich entweder ruhig oder probiere halt trotzdem irgendwie noch meinen Teil dazu beizutragen. Ja, wenn es auch minimal ist und auch wahrscheinlich keine Nuancen zum Veränderung des Spiels halt beiträgt, aber draufhauen etc., das kann man irgendwann, weil die Emotionen müssen halt raus, aber nicht während des Spiels, auch wenn es ja schmerzhaft anzuschauen halt war. Aber dann guckt man 2 Minuten mehr auf dem Handy und nicht aufs Spielfeld und denkt man, okay, egal, wir sind trotzdem im geilen Stadion und wir sind trotzdem Schalker. Irgendwie stehen wir es halt schon durch.
Stell dir mal vor, wir wären Schalker, wir wären keine Schalker, sondern wir wären Bayern-Fans, ne? So, und ihr wärt so alt wie ich, 56. Dann wüsstet ihr gar nicht, wie oft die eigentlich Meister geworden sind während meiner Lebenszeit. Ne? So, das Problem habe ich als Schalker gar nicht. Ne? Dann ist es relativ einfach für mich zu sagen. Und das andere, boah, nee, möchtest du jedes Jahr auf dem Marienplatz stehen? Nee, auch
Tun die
nicht,
auch noch nicht mal
oder?
die Fans.
Ja, genau. Also,
Ja.
und deswegen, es ist so, wie es ist. Es ist nicht schön. Aber der Verein hat genau diese Energie, die es eigentlich braucht, um das Ding auch mal in die andere Richtung zu drehen. Wir haben es erlebt in der Vergangenheit. Wir haben diese 9 Spiele gesehen im Aufstiegsjahr. Wie wir gesurft sind, wie Robbie Nash auf der Welle. Und das war perfekt. Und wer sich an die Bilder erinnert, der weiß, wie viel positiven Wahnsinn wir in uns haben. Und wir müssen diese Energie müssen wir kanalisieren. Ich sage immer, Schalke ist manchmal so wie, weißt du, du hast alle Heizkörper auf 5. Und die Fenster auf und wunderst dich, dass es nicht warm wird. So, und wenn wir es schaffen, ne, die Fenster zuzumachen, dann wird es auch wieder richtig warm bei uns.
Ah, dann wird es wieder zu warm. Dann kann auch wieder mein Junge.
Ja.
Kennst du, weißt du, wie das ist.
Aber dann brauchst du nur eine kurze Hose, das fühlt sich auch besser an.
Gäbe es denn irgendwas, was du jetzt, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen oder so, aber okay, das ist jetzt einmal die emotionale Sicht, ne, dass du sagen, ey, mach mal Fenster zu, dass es ein bisschen warm wird. Aber gibt es auch jetzt was Konkretes, was du Mannschaft, Trainer, Verein, also was wären denn jetzt die nächsten Schritte, wie wir da wieder rauskommen? Weil zumindest das, was man auf dem Rasen sieht, also unabhängig jetzt von der Taktik, da ist ja auch ganz viel Herz und Leidenschaft. Und ja, die Mentalität, die hat auch nicht so gestimmt, ne? Die stimmt schon lange nicht. Und was wären denn deine konstruktiven Vorschläge, wenn du sie machen könntest, was jetzt als nächstes zu tun ist?
Du, ich bin eigentlich viel zu weit weg davon und ich möchte mir gar nicht anmessen so oder anmaßen, nicht anmessen, anmaßen, jetzt zu sagen, das und das müsste man in der Situation machen. Weil, wie gesagt, dafür, ich kenne logischerweise noch viele Spieler, die im letzten Jahr schon bei uns im Kader waren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt im Profi-Leistungszentrum passiert. Das gar nicht. Aber ich sage auch, weißt du, wir neigen oftmals dazu, dann, oder also wir, ich eigentlich nicht, weil ich beide Seiten kenne, aber man neigt sehr, sehr leicht dazu, auch mal auf die Jungs draufzukloppen, ne? Aber am Ende des Tages gewinnen die auch lieber, als dass sie verlieren. Und man darf wirklich nicht vergessen, es ist auch für die Spieler nicht so einfach, wenn du fortlaufend neue Ansprechpartner oder so hast. Ein neuer Trainer, der eine hat die Philosophie, der andere hat die Philosophie. Dann ist es vielleicht eine andere Ansprache, ein anderer Umgang. Und das macht auch was mit den Jungs. Also von daher, noch einmal, ich will sie nicht wie rohe Eier behandeln. Beileibe nicht, weil wenn du hier spielst, dann musst du auch tough sein. Dann geht es halt nicht nur so, dass du dich gerne feiern lässt, sondern dann musst du auch mit den ja, emotionalen schlechten Momenten klarkommen. Aber ich ich sage wirklich, sowas macht auch etwas mit Spielern. Und von daher, ich wiederhole mich da gerne, geht es nur zusammen. Ne? Und da geht es auch nicht darum, dass man sagt, okay, ich opfer jetzt mal den einen oder Hauptsache der eine kriegt Schläge und ich bin raus. Darum geht es nicht. Du musst manchmal auch eine fangen für deinen Mitspieler. Ja,
Aber sowas.
Winnetou hat sich auch vor Old Shatterhand gestellt und na gut, der hat sein Leben verloren, aber, ne, aber ab und zu musst du dich auch mal breit machen, musst du auch mal, noch einmal, vielleicht bin ich zu alt, aber das funktioniert heute immer noch. Ja? Du musst füreinander einstehen und du musst Vertrauen haben untereinander. Du musst wissen, dass wenn ich einen Bock mache, ist ein anderer da, der es revidiert für mich. Und da müssen wir wieder hinkommen. Es geht nicht darum, dass jeder nur schaut, oh, wie komme ich jetzt persönlich aus dieser Situation am besten raus. Das hat noch nie funktioniert. Ne? Sondern es geht nur über die Geschlossenheit. Und das sind Dinge, die hat es auch schon vor 100 und vor 50 Jahren im Fußball gegeben. Die muss man nicht neu erfinden. Und oftmals versucht man, das Rad permanent neu zu erfinden. Ja, und ja.
Würdest du denn jetzt eine steile These, weil du hast natürlich auch jetzt in deiner aktiven Zeit als Trainer oder als Spieler viele Spieler oder viele Gruppendynamiken halt mitbekommen und gerade in deiner sehr erfolgreichen Zeit auf Schalke war es ja wirklich so, dass du einen Kader oder Manager hattest mit einem Assauer, der ein sehr feines Händchen für eine Gruppendynamik halt hatte. Und man neigt ja heutzutage dann immer zu sagen, ja, die Spieler, an den Spielern liegt es halt. Ne? Wir haben jetzt keine echten Kerle oder keine Leaderfunktion etc. Teilst du diese These oder denkst du halt eher grundsätzlich sind Spieler wie zum Beispiel ein Schallenberg, der ja Kapitän war bei seinem vorherigen Verein und nicht diese Rolle halt findet, dass es eher an dem Umfeld einfach halt auch gerade liegt, dass es halt irgendwie an manchen anderen Protagonisten liegt oder dass die Spieler, wenn sie zu uns kommen, wie du ja auch gerade gesagt hast, nicht tough genug sind, weil das sehe ich halt nicht so. Also ich
Ich
sehe
habe
den.
nicht gesagt, dass sie nicht tough genug
Nein,
sind. Ich
nein,
habe gesagt, du
sie
musst
müssen tough
tough
sein,
sein.
genau. Aber
So, ich habe keinem unterstellt, der es nicht tough.
das war auch nicht so gemeint halt. Ne? Aber man sagt halt immer gerne, okay, der schafft es halt hier nicht, weil er nicht tough genug ist. Nicht du, Mann. Ne? Und das sehe ich halt meistens. Ich habe da eine andere Meinung. Ich denke mir immer, da muss der Verein auch ein bisschen was dafür tun, damit solche Spieler halt dann, wenn sie halt nicht diese Eigenschaft haben, aber 98% von anderen Skills. Dann muss der Verein oder die Fans halt auch mal sich an die eigene Nase packen und sagen, okay, wie kann es halt sein, dass manche Koryphäen in den vorigen Vereinen, sei es Trainer, Spieler, Manager, bei uns scheitern, obwohl die Spuren hinterlassen haben und es gewisslich halt können. Und da gab es ja genug Leute, die zu uns gekommen sind, es können, dann auf einmal ganz klein mit Hut sind.
Darf ich da noch was ergänzen? Weil das war auch das, was ich dich fragen wollte, Mike. Wir haben nämlich letzte Woche hier drüber geredet, wo wir so festgestellt haben, dass der neue Trainer, der macht so einen menschlichen, sehr angenehmen Eindruck, ja. Und wo man jetzt so von vornherein bei einem Spieler oder Trainer, ne, da hat man ja einmal irgendwie Taktik, Technik, Spielverständnis, da guckt man drauf und trotzdem wird man sagen, wenn der neu zu einem Verein kommt, ah, das muss aber auch menschlich passen. Und dann hatten wir aber die Theorie aufgestellt, dass eben bei Schalke, da muss man irgendwie noch so eine dritte Fähigkeit haben, nämlich irgend so ein Schalke-Gen, weil eben, wie gesagt, ganz viele Spieler und Trainer zu uns kommen und die werden hier schlechter oder die scheitern hier, obwohl sie eigentlich die Menschlichkeit haben, obwohl sie eigentlich die Fußballskills haben. Aber vielleicht gibt es noch sowas wie so eine Schalke-Fähigkeit, die der Hüpp hatte, die der Rudi hatte, die du hattest. Weißt du, was das ist oder ist das nur eine steile These von uns?
Nein, ich glaube schon, dass du dich darauf einlassen musst. Ne? Und das heißt nicht, also guck mal, als ich hier hinkam, 92, da habe ich, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher noch in Gladbach Bettwäsche geschlafen. Also ich habe nicht in Schalke Bettwäsche geschlafen und wollte immer für die Königsblauen spielen, sondern ich hatte ein Angebot und habe mir das durch den Kopf gehen lassen und hab es angenommen. Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, bei meinen ersten Besuchen hier, ich passe hier von meiner Art perfekt hin. Ne? Also ich bin bekloppt, die Leute sind bekloppt, es gibt schlimmere Kombinationen. So. Aber dann weißt du es immer noch nicht. Ne? Das heißt, du musst auch ein Stück weit da reinwachsen. Und du musst Dinge zulassen, weil Schalke entweder ganz oder gar nicht. Also irgendwie so halb, das wird nicht funktionieren. Na, ich habe, keine Ahnung, 100 Meter von hier habe ich meine erste Wohnung gehabt, auf der Schalker Straße 107. So, ich war im Herzen von Schalke. Na, ich lebe heute noch hier. Und also nicht auf der Schalker Straße 107, also wir brauchen nicht morgen alle vor der Haustür da stehen, sondern aber immer noch in der Stadt. Und das ist ein Schmelztiegel für Fußball. Also hier ist Fußball wirklich Religion. Ja? Der Besitzer dieses Hauses soll es mir nachsehen, aber hier ist Fußball was ganz Besonderes. Der lässt dich nicht los. Ja? Wenn ich heute mit unserem Hund unser Haus verlasse, dann weiß ich, sobald ich auf den Ersten aus der Nachbarschaft treffe, wird er mich fragen, was war bei den Blauen los? Das ist so. Ne? Und das hast du 24-7. Jetzt kannst du sagen, oh, puh, das wird mir manchmal ein bisschen zu viel. Und du kannst sagen, ey, das ist geil, weil die lieben genauso den Fußball wie ich. Ne? So, und deshalb ist Schalke auch herausfordernd. Und du hast gerade, oder ihr habt gerade von Ron gesprochen. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, so der Ron war in frühester Kindheit schon Schalke-Fan. Na? Also der hatte, keine Ahnung, als 5, 6, 7, 8-Jähriger hatte der den großen Traum, einmal unten auf diesem Rasen zu stehen. Und das ist natürlich auch eine Bürde. Na? So, du willst natürlich performen, weil es ist dein Verein. Und dann bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass deine Mitspieler das Ganze auch mittragen. Also auch du alleine, auch wenn du der größte Schalker warst oder bist. Ne? Lino ist ja auch so ein Junge. Ne? Der heißt ja nicht umsonst Stan mit zweitem Namen. So, dann willst du dieser Verantwortung, dieser Liebe, der willst du gerecht werden. Aber du schaffst es nicht alleine. Auch da funktioniert es nicht. Ne? Also wir drehen uns da im Kreis. Es geht immer nur miteinander und nicht alleine, weil einer alleine kann es nicht schultern. Ein Kenan alleine als Kapitän, ein letztes Jahr Simon Terodde alleine als Kapitän kann es nicht schultern, weil die Last, der Druck bei diesem Verein ist wahnsinnig groß. Wir reden nicht von Fürth, wir reden nicht von Elversberg, wir reden nicht von Regensburg, wo es auch Leute gibt, die den Verein lieben, aber nicht diese Masse, ja, wo du vielleicht, keine Ahnung, einmal in der Woche was in der Zeitung liest. Hier ist es jeden Tag. Ne? So, und
in Zig-Zeitung.
Und in Zig-Zeitung, genau. Und das musst du schultern können. Als Einzelner, als Gruppe, als gesamter Verein. Und da kannst du nicht vor weglaufen, weil das ist da. Deshalb sind wir so groß, deshalb sind wir so großartig, ne? Weil wir halt interessieren. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass der Rucksack, den du manchmal trägst, dass der auch richtig schwer sein kann. Ne? Und wenn du den nicht alleine trägst, dann musst oder nicht über die ganze Strecke alleine tragen kannst, dann brauchst du ab und zu mal einen, der sagt, hey, pass auf, du siehst ziemlich müde aus, ich übernehme jetzt mal das Ding und trage die nächsten Kilometer den Rucksack. So, und anders wird es nicht funktionieren. Wir können da über alles reden, wir können, keine Ahnung, einen Wunderheiler beschwören, wir können Weihwasser mit hier rausnehmen und morgen im PLZ verteilen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, aber die Hoffnung steht zuletzt. Ne? Wir glauben daran, dass alles wieder vernünftig
ja, besser wird. Natürlich. Mal energetisch gibt es wenige Clubs, die so geil sind wie wir. Ja. Das ist so. Ja. Ne? So und,
man muss es nur kanalisieren.
Genau.
Ja, ja dann schließen wir mal das Sportliche, zumindest das Aktuelle, oder Marco? Hast du noch was zum Spiel?
Nee, kommen wir ja vielleicht immer wieder mal auch nochmal hin oder drauf. Genau, ja. Wir haben ja eigentlich einen Fahrplan. Das ist ja echt eine komische Situation. Wir haben uns ja alle so drauf gefreut, die da noch hinter dem Bildschirm sitzen, die wir vielleicht später noch hören. Keine Ahnung, ist irgendwie so, wie wenn Weihnachten ist, aber gerade vorher ist jemand gestorben. Ich komme mir gerade ein bisschen so vor und bin so zwischen Himmel und Jauchzen zu Tode betrübt. Ich bin ein Schalker. Also Tim, wir hatten ja einen Fahrplan und jetzt wollen wir den Mike richtig nicht vorstellen, sondern haben ein paar bestimmte Themen, wo wir eintauchen. Und ja. Du hast das erste da vorbereitet, oder?
Genau, also wir würden jetzt natürlich, gut, ne, Mike ist ja jetzt seit ja, gefühlt 100 Jahren, auch wenn man ihn das nicht ansieht, im Business. Dementsprechend hat er natürlich über seine ganzen sportlichen und anderen Sachen natürlich vieles besprochen oder vieles schon Interviews und Podcasts gegeben. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal ja, mit der Location, wo wir jetzt gerade hier sind, anfangen. Davor allerdings dann nochmal, auch wenn er es nicht hören möchte, ich hatte heute Morgen ja nochmal die große Ehre, mit unserem gemeinsamen Freund Olivier die Mythos-Tour zu machen. Da gehen nochmal Grüße und Liebe raus an den Olivier. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten diesmal halt auch einen neuen, einen, ja, einen Menschen, mein Gott, ey. Der Mike macht mich hier nervös. Jemand, der halt, wir verlosen ja immer die Mythos-Tour-Karten seit kurzem halt, und da hatte jemand dann halt jetzt gewonnen und war dann auch erst einmal halt dann wirklich hier vor Ort und hat dann die Tour mitgemacht und war hellauf begeistert, hat sich tausendmal bei mir bedankt, obwohl ich auch nicht so viel dafür konnte, außer dass ich den Aufruf gemacht habe. Und es hat zwar kurzfristig noch eine Gruppe abgesagt, also wir waren, ich glaube, sechs Männekes, und Olivier hat abgeliefert. Also da kann Gottschalk in seiner Höchstzeit von träumen. Also das war wirklich noch mal geiler als im letzten Jahr. Diesmal konnte ich auch bis zum Ende dabei bleiben. Und ja, großes Lob geht noch mal raus an Olivier für das, für den ganzen Ablauf, für die Infos, wie er es macht. Auch Tagesaktualität hat er mit eingebunden. Und ja, auch wenn er es nicht hören möchte und sagt, ja, komm, du laberst. Nein, es gibt niemand Besseres für diesen Job. Und ja. Tausend Dank dafür, dass es dich in dieser Form gibt und dass du das ermöglichst. Das musste gesagt werden. So, jetzt sind wir hier halt in der Kirche und ja, Mike, wie fühlt sich das hier so an? Ne? Also, du hast ja gerade schon erzählt, du hast ja hier vor kurzem, hast hier um die Ecke gewohnt halt. Dementsprechend war das dann für dich auch hier schon mal direkt so ein besonderer Ort, dass halt hier die Fenster halt sind, St. Barbara, und dass halt hier schon Gesch Schalke Geschichte halt von vornherein. Nee, war nicht. Okay, kam aber. Irgendwann hast du es aber wertgeschätzt, ne?
Kam, naja, das hat ja nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, weil ich wusste es ja nicht.
Okay,
Und ja, obwohl ich 100 Meter von hier gewohnt habe und meine Schwiegermutter in eine andere Richtung vielleicht 100 Meter von hier wohnt, war ich hier eigentlich nie drin. Und ich bin eigentlich erst hier drauf gekommen, als ich ins Kuratorium der Stiftung Schalker Markt berufen wurde. So, und dann hat man sich logischerweise näher damit beschäftigt, weil eines unserer Projekte ist es natürlich auch, dass wir versuchen wollen, die Kirche zu retten, ne? Dass wir die erhalten wollen für den Stadtteil, für die Menschen in diesem Stadtteil. Und ja, jetzt muss ich sagen, das ist ein sehr historischer Moment. Na, hier wieder zu sehen, historischer Moment, ein
Nein,
historischer
doch.
Ort.
Nee, im Moment schon wegen uns.
Ja, okay, ja, stimmt, ja, mein Gott, tut mir leid, wirklich. Ein historischer Ort, weil, ja, hier war der eine oder andere Schalker und hat vielleicht dafür gebetet, ja, dass man 58 Meister wird, dass man 97 Europapokalsieger wird. Und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Pokalsieg. Und auch Spieler natürlich, ne? Spieler aus der Generation, ne? Kurzora, Cepan sind hier, um die Ecke sind die groß geworden. Wir haben das Kirchenbild. Ja, das ist ich finde, ein wichtiger Ort. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich zu sehr in der Vergangenheit aufhält, ne? Also natürlich muss man nach vorne schauen, aber es gibt so Orte, Begegnungsstätten, die einfach wichtig sind. Die Glückaufkampfbahn ist wichtig, weil dort hat vieles begonnen. Dort liegen unsere Wurzeln. Und genauso ist das hier mit der Kirche, die wir ja öffnen wollen für die Menschen hier, ne? Weil die Menschen brauchen ja auch einen Anker. Und einer der Anker für die Gelsenkirchener ist natürlich unser hervorragender Club, ja? Aber natürlich auch eine Kirche, wo man mal in schwierigen Momenten ja, sich vielleicht auch mal Rat holen kann, Hilfe holen kann,
Eine
und wo man,
Kehrtanzündung, wie auch immer, ja.
genau, und wo man vielleicht auch in glücklichen Momenten sich bedanken
Ja.
kann dafür, dass man das erleben
Ja.
durfte. Ja, und deswegen würde ich das sehr schade finden, wenn man das alles hier so verlieren wird.
Ja, definitiv. Ja, wie Olivier sagte, da beneidet uns ja die ganze Fußballwelt.
Ja, und eigentlich machen wir zu wenig daraus.
Gar nichts. Also gar nichts. Hey, Moment, wir nehmen da gerade einen Podcast auf. Ich finde, ich bin zwar jetzt nicht dabei, aber ich war ja auch schon mal da und ich war ja schon in vielen Kirchen, aus verschiedenen Gründen. Und diese Kirche ist das Besondere, man kommt rein und es gibt einem die Möglichkeit, profane Dinge zu tun, also wie jetzt einen Podcast aufnehmen oder ne, manchmal kommt man sich vor wie in einem Vereinsheim. Und es gäbe jetzt viele Kirchen auf der Welt, wo man das nicht dürfte, ja, weil das irgendwie ein geschützter, geweihter Raum ist, wo halt eben nur spirituelle Sachen möglich sind. Das finde ich schon mal das ganz Besondere daran. Wenn ich jetzt aber mal fragen darf, wie beide sagt, so, oh, dass das erhalten bleibt, davon weiß ich nicht. Gibt es da irgendwelche Abrisstendenzen oder was sind da die Schwierigkeiten?
Naja, die Schwierigkeiten. Aber die Schwierigkeit ist die, ne, du musst das Ding ja auch kaufen, ne? Also du kriegst es nicht geschenkt. Und das ist halt momentan so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit. Die Kirche ist noch in der Hand der Kirche. Und jetzt geht es halt darum, sie dann vielleicht irgendwann, ich bin da nicht so genau im Thema wie Olivier, ne? Aber Ziel sollte es schon sein, dass man diese Kirche erwirbt und dann auch den Menschen im Stadtteil zur Verfügung stellt, ne, über verschiedenste Projekte, die man hier dann logischerweise ansiedeln kann.
Ja, definitiv. Also ohne jetzt irgendwelche Leute da in die Ecke zu stellen oder die Schuld auf irgendwelche Leute zu schieben, aber es gab ja auch erfolgreichere Zeiten auf Schalke, wo das Geld vielleicht ein bisschen lockerer saß. Und ich finde es halt einfach irgendwo, ja, extrem schade, dass das nie so auf dem Schirm halt war. So für mich natürlich als Außenstehender auch nicht, aber durch die Nähe, durch Olivier und wenn man jetzt ein paar Mal hier war, dann merkt man halt einfach, dass das ein ganz besonderer Ort ist und unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie an Gott glaubt oder katholisch ist, hätte auch eine Moschee hier sein können, eine Synagoge. So what? Also darum geht es jetzt gar nicht, aber wie gesagt, wenn man halt einfach diese Tour mal mitgemacht hat und einfach mitbekommt, was hier alles halt stattgefunden hat, und das hat Mike ja auch gerade gesagt, dass ja die unsere größten Vereinslegenden halt hier waren und natürlich zu einer anderen Zeit, wo es obligatorisch war, am Sonntag in die Kirche zu gehen, das gehörte halt dazu, weil wenn du nicht in die Kirche gegangen bist, hätten die Nachbarn über dich gesprochen, wie kann das denn sein, dass, ne, du Zauber heute nicht da war, was ist denn da los, ne, was ist da auf einmal los, ne, das ist halt heutzutage nicht mehr, nichtsdestotrotz, wie du auch gerade gesagt hast, Marco, das ist jetzt halt ein Gotteshaus auf dem Papier, aber ja, wenn man es hier rumguckt, ist mehr blau und weiß als in manchen Fankellern von unseren Hörern oder von den Schalkern, die heute in der Arena waren. Also von daher, alle, die uns hören, denkt drüber nach und wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, irgendwas zu bewirken, wie auch immer, meldet euch bei uns oder bei Olivier natürlich am besten. Da ist, glaube ich, jede Hilfe angebracht, dass dieser Ort halt in dieser Form halt stattfindet und wie er halt auch ein paar Mal sagte, keiner hat Bock, dass in 5 Jahren hier der 5. Hit oder der Netto halt steht in Gelsenkirchen. Davon gibt es hier genug und muss nicht abgerissen werden und irgendwie hier ein Euroshop erbaut werden. Also da haben wir Hoffnung, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Ja, und Entschuldigung, mal, ja, okay. Das ist ganz anderes so, ne? Auch mal ganz weg jetzt von Schalke 04 und der Historie. Es ist halt auch ein Raum, wo soziales Leben stattgefunden hat vorher, ne?
Ja.
So gerade die ältere Generation. So, wir reden immer davon, dass die Leute immer mehr vereinsamen, sich immer mehr zurückziehen. So, das war ein Ort, wo die Leute sich getroffen haben, wo die sich ausgetauscht haben, wo ihr soziales Leben stattfand. Und das ist einfach so weggebrochen für diese Menschen, ne? Und das ist so schade. Ja, und deswegen, es gibt, glaube ich, viele, viele interessante Ideen, was diese Kirche betrifft, ja, wo man auch Generationen miteinander verbindet, die auch für alle Generationen dann offen stehen soll. Und ich glaube, da lohnt es sich auch ein Stück weit für zu kämpfen.
Definitiv, ja. Also dann haben wir jetzt das dieses Thema auf jeden Fall besprochen, wichtig auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn wir den einen oder anderen Hörer damit erreichen, haben wir viel gewonnen. In der Recherche, weil wir jetzt natürlich bei diesem schönen sozialen Thema halt sind, lieber Mike, habe ich gesehen, am 19.03. ist dein Geburtstag und du bist Fisch. Ich Bin zwar jetzt nicht der größte Horoskop-Fan etc., aber habe mal ein bisschen recherchiert. Fische, mein Papa war auch Fisch, steht für intuitiv, sanft, für die Liebsten alles tun, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit. So, wenn man dich jetzt so ein bisschen kennt oder dich ein bisschen verfolgt, passt das eigentlich verdammt gut zu dir. Also, gut, ihr seht jetzt seinen Blick nicht, aber ja, eigentlich muss er mir
Er guckt
zustimmen.
zum Himmel. Er guckt zum
Ja, das
Himmel.
stimmt.
Ja, danke Gott
Himmel.
für diese Eigenschaften. Wir hatten jetzt natürlich auch hier unsere Podcast-Historie, den einen oder anderen oder die eine oder andere, wie zum Beispiel die Tina von Warm durch die Nacht. Kluti hat sich ja gerade halt gesehen, erst vor kurzem. Also wir haben halt auch jetzt schon viele Leute, die halt ein blaues Herz halt haben und vieles für die Menschen halt hier tun. Und immer fällt halt irgendwo natürlich auch zwangsläufig dein Name, ob du willst oder nicht. Und damit brüstet sich halt keiner und man findet da auch nicht großartig halt was. Klar, der Olivier postet mal, wie du irgendwie im Zoo seid oder irgendeinen Scheck irgendwie überreicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du damit hausieren gehst. Und dazu dann jetzt auch meine, habe ich jetzt auch mal eine Frage halt bekommen, weil ich streue die jetzt immer mal ein bisschen mit rein.
Gerne.
Sekunde, wir sind ja super vorbereitet. So, warte, ich muss das mal groß machen. Der Öbel-Rolf, Rolf Öbel wahrscheinlich. Woher nimmst du deine ganze Energie für deine sozialen Projekte?
Ich habe doch jetzt genug Zeit. Mein Gott. Also wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann, würden die Höhner jetzt sagen. Ja, also schau mal, also wenn ich realistisch bin, dann kann ich, glaube ich, sagen, dass ich in der zweiten Lebenshälfte bin, ne? Und in der ersten Lebenshälfte hatte ich echt viel, viel Glück. Meine Frau neigt manchmal dazu, dass sie sagt, du hattest nur Glück, aber ich glaube, ich war auch ehrgeizig, wahnsinnig und verrückt. Aber ich habe halt wirklich viel Glück gehabt, ne? Ich musste. Also ich hatte immer was zu essen auf dem Teller. Ich durfte mein Hobby, meine Liebe zum Beruf machen. Ich durfte damit Geld verdienen. Das hat dafür gesorgt, dass ich vielleicht etwas unbeschwerter leben kann, als wenn ich in meinem alten Beruf des Kochs geblieben wäre. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, bei mir war er eigentlich schon in der ersten Lebenshälfte. So, aber in der zweiten Lebenshälfte prägte der sich noch mehr aus, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, aber jetzt ist es an der Zeit, auch etwas zurückzugeben. Und dann habe ich halt Mike macht Meter gegründet, ne? Also wir sind da schon auch offiziell auf Instagram unterwegs, weil nicht um mich zu glorifizieren, sondern ich bin halt auch Multiplikator, ne? So,
Definitiv.
ich kann einzelne Projekte nicht alleine retten, oder wir als Mike macht Meter können einzelne Projekte nicht alleine retten, aber wir können eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen. Und es ist doch schön, wenn wir dann auf diesem Weg den einen oder anderen mitnehmen, der sagt, hey, das hört sich interessant an, vielleicht kann ich die und die Organisation auch mal unterstützen. Na? Und ich habe damit vor 4 Jahren begonnen, das war im Lockdown. Ich weiß nicht, ob sich einige noch erinnern konnten, aber es gab mal sowas Ähnliches wie Corona. Und zu der Zeit bin ich eigentlich viel gelaufen. Würde man heute nicht mehr glauben. Geht auch nicht mehr bei Kniearthrose. Aber damals bin ich viel gelaufen mit meiner Tochter, mit meiner älteren Tochter. Und bei einem dieser Läufe sind mir zwei junge Mädels begegnet, die so in dem Alter meiner Töchter waren. Also so damals vielleicht Anfang 20. Ne? Und die haben dann zu mir gesagt, hey Mike, wegen dir laufen wir. Ich dachte mir, okay, pass auf, Mike, du bist viel zu schwer, du bist grau, du bist alt. Also wieso habt ihr wegen mir angefangen zu laufen? Dann haben gesagt, ja, wir haben gesehen, du bettelst dich da immer mit René Lebejohann, der jetzt Trainer in Uerdingen ist, und auch mit Asa, wer in der Zeit was macht an Sport oder vielleicht auch mehr macht als der andere. Und das hat uns animiert, um selbst auch wieder zu laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich zwei erreichen kann, dann kann ich vielleicht auch ein paar mehr erreichen. Und so entstand eigentlich die Idee zu Mike macht Meter. Ich wusste nicht, ja, wie viele springen auf diesen Zug auf. Hätte ja auch ein One-Hit-Wonder werden können. Wir sind aber jetzt, glaube ich, im fünften Jahr schon, im vierten oder fünften Jahr schon. Und ich glaube, dass wir in dieser Stadt ja schon etwas bewegen konnten für Menschen, denen es halt weniger gut geht, ne? Ich habe auch am Anfang gesagt, so wer Teil der Community sein möchte, der spendet bitte mindestens 0,4 Euro an Mike macht Meter, und das Geld ist genau für die Leute, die diese 0,4 Euro nicht spenden können. Und der Vorteil bei uns ist der, dass wir halt eine Dreier-Kombo sind. Olivier unterstützt mich, weil er halt die besten Kontakte zu den Projekten hat. Meine Frau steht an meiner Seite, nicht nur bei Mike macht Meter, aber auch bei Mike macht Meter. Und so sind wir halt zu dritt. Wir haben keinen bürokratischen Aufwand. Jeder eingenommene Euro geht komplett in unsere Projekte. Und ich muss sagen, das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Du lernst viele Menschen kennen, von denen du noch lernen kannst, weil sie ihre Aufgaben mit so viel Herzblut und Leidenschaft ausfüllen. Und der Bedarf in Gelsenkirchen ist halt riesig. Und deshalb haben wir dann irgendwann mit Mike macht Meter begonnen, und im Moment sehe ich kein Ende, weil es bereitet mir jeden Tag Freude. Anders kann ich es nicht sagen.
Was interessant ist oder was auffällt, finde ich, du machst so ein Projekt. In Gelsenkirchen gibt es viele Projekte. Auch an anderen Orten der Welt gibt es Projekte. Gefühlt ist es aber so, dass trotzdem der Bedarf immer größer wird. Also,
Klar.
dass, ja, und das ist ja irgendwie, ne, du machst halt was und dann denkst, ah, okay, wir haben da irgendwie Leid und dann können wir es ein bisschen minimieren, aber irgendwie sorgt die gesamte kulturelle Situation dafür, dass es trotzdem mehr wird, ne? Tut dich natürlich nicht aufhalten, vielleicht noch mehr motivieren, aber hast du vielleicht trotzdem, ja, aus deiner Fischperspektive, wie Tim eben so schön zitiert hat,
Ja.
ja, vielleicht so ein gesellschaftliches Statement oder so, ja, also wenn jetzt nicht Mike macht Meter, sondern Mike sagt was zur Lage der Nation und zur Lage in Gelsenkirchen, Kinderarmut steigt, größte in Deutschland, größte Arbeitslosigkeit in Deutschland, wie kann man das denn in den Griff kriegen, außer Mike macht Meter?
Na, wir sind da wirklich nur ein ganz kleiner Tropfen auf einem wahnsinnig heißen Stein. Aber es ist zumindest ein Anfang. Und ich meine, du hast gerade von, oder ihr habt gerade von Tina Krone gesprochen, ne? Meine Familie ist auch sehr engagiert bei Warm durch die Nacht. Meine Frau gibt da auch immer wieder Essen aus. Ich fahre gerne auch mal den Bulli von Warm durch die Nacht, um Essen oder andere Sachen abzuholen, weil ich ja genug Zeit habe im Moment. Und von daher gibt es echt so viele fantastische Menschen in dieser Stadt auch, die sich engagieren für Menschen, denen es weniger gut geht, die aber keine Stimme haben. Also die haben auch eine Stimme, aber denen schenkt man nicht die Gelegenheit, sich dahingehend zu äußern. Und deswegen sage ich mal, muss ich das übernehmen, teilweise als Multiplikator. Und wie gesagt, das bereichert mein Leben ungemein, ne? Weil ich wirklich hervorragende Menschen kennenlerne und weil ich auch das Leben manchmal aus einer ganz anderen Perspektive sehe, weil wir haben heute den 26. Oktober, ja, bedeutet, am Wochenende ist keine Essensausgabe bei Warm durch die Nacht, aber am 28., am Montag, um 20 Uhr hinter dem Gelsenkirchener Bahnhof werden wieder 100 Menschen oder mehr dankbar auf eine warme Mahlzeit warten. Ja? Und geh da mal hin, hör den Menschen mal zu. Das sind so Probleme, die sie haben. Da werden meine Probleme nichtig. Ne? Also da sind meine Probleme ganz, 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 ganz klein. Da kann ich traurig darüber sein, dass ich für meinen Herzensverein nicht mehr arbeite. Das kann mich auch zerreißen. Aber da kriege ich da ganz andere Probleme mit. Und das erdet einen sehr. Und was mir da besonders auffällt, ist, du hörst da noch Danke und Bitte. Ne? Also das sind jetzt auch Wörter, die sind jetzt nicht mehr so, die werden jetzt nicht mehr so verwendet, ne, im Sprachschatz der heutigen Gesellschaft. Und da hörst du diese Worte noch. Ne? Dieses Miteinander. Wir waren vor 4 oder 5 Wochen, waren wir mit Gästen und Ehrenamtlern von Warm durch die Nacht, waren wir im Gelsenkirchener Zoo. Also Mike Machmeter hat eine Runde gegeben, hat gesagt, pass auf, wenn ihr Bock habt, wir laden euch ein und geh da mal mit. Geh da mal mit. Und dann hörst du, wie sie sagen, ey, das letzte Mal war ich hier, da gab es hier noch ein Elefantenhaus. Da war ich in der Schule. Weißt du? Und ich, wenn ich in den Zoo will, gehe ich jeden Tag in den Zoo. Ja? So, und da rege ich mich manchmal über Sachen auf, die sind eigentlich für den Arsch. Weißt du, die sind echt für den Arsch. Und da komme ich da hin und erfahre viel über das richtige Leben. Ja? Oder wenn ich sage, puh, oh Scheiße, jetzt nächste Woche soll es kalt werden. Ja? Wenn es kalt wird, schließe ich die Haustür zu und drehe den Regler an der Heizung ein höher. Dann wird mir warm, weil ich nicht in einer Wohnung sitze, wo man mir vielleicht den Strom abgesperrt hat. Ja, und ich, das Einzige, was ich habe, ist vielleicht eine Kerze auf dem Tisch, die mir ein bisschen Licht und Wärme spendet. Ne? Oder ich bin ohne Obdach und schlafe irgendwo im Park und sag aber keinem, wo ich schlafe, weil ich Angst habe, dass ich dann einen über die Rübe bekomme. Also das sind Probleme. Ne? Und die sind so nah. Da muss ich nur mit offenen Augen durch diese Stadt gehen oder auch, ja, da muss nur jeder durch seine Stadt, so durch seinen Ort gehen und dann trifft er genau auf diese Probleme. Und wie gesagt, dann werden meine Sorgen, die werden so klein und da kann ich traurig sein ohne Ende, dass ich im Moment nicht tätig bin für die Blauen, weil ich sie so liebe. Aber das ist nichts dagegen, ja, gegen die Frage, wie kriege ich heute überhaupt meinen Hunger gestillt oder wird es heute regnen, frieren oder nicht? Also sprich, schlafe ich im Nassen ein oder im Trocknen? Werde ich dann beklaut in meinem Schlaf von meinen letzten Habseligkeiten oder nicht? So, das sind Themen und das sind Dinge, die ich lernen durfte. Und deswegen glaube ich, ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen Mike macht Meter und den sozialen Projekten, weil ich, wie gesagt, so viel erfahre, was mich sowas von auf den Boden holt und wo Dinge dann fast, ich will schon sagen, nichtig werden. Ja. Und das ist ja das Geile, weißt du, und trotzdem, auch bei diesen Menschen, die wirklich ja wahnsinnige Probleme haben, überhaupt über die Runden zu kommen, durchs Leben zu kommen, die heute nicht wissen, wie sie halt morgen satt werden, ne? Wenn ich die treffe am Bahnhof, dann ist es das Erste, was sie mich fragen, was ist mit dem Blauen? Wie konnten die 4-3 verlieren gegen Fürth? Die müssen doch wieder hochkommen. Ja, die sind doch so wichtig für uns. Das ist doch das, was wir lieben. Das ist doch unser Anker. Das ist doch das, woran wir glauben. Und dann denkst du dir, Respekt. Respekt davor, dass du das noch siehst und wie sehr musst du das lieben, dass du das in deiner eigenen Situation dass du daran in deiner eigenen Situation, in der du dich gerade befindest, dass du dich damit noch beschäftigst.
Andächtiges Schweigen in der Kirche bei Tim und bei mir. Mai, kannst du auch verstehen, warum die Menschen dich nicht nur für deine sportlich herausragenden Fähigkeiten als Spieler sowie als Trainer verehren, sondern weil du so ein Mensch bist, wie du bist. Dass die Menschen
dich... Ja, aber darum geht's. Also,
ja, ich weiß, dass es dir darum nicht geht, aber ich weiß, aber...
Vor 20 Jahren, weiß ich nicht, hatte ich eine Sepsis. Ich habe gehört, Sepsis ist die drittgrößte Todesursache, weil sie in der Regel Multiorganversagen auslöst. Und da hatte ich, keine Ahnung, einen einstelligen Prozentsatz hatte ich noch an Lebenshoffnung, dass ich sehe, wie meine damals 2- und 5-jährigen Kinder groß werden. Also so das musst du erleben. Dafür muss ich dankbar sein. Keiner muss dankbar sein dafür, dass ich, keine Ahnung, soziale Projekte in Gelsenkirchen unterstütze und auch Menschen zusammenbringe, die diese Projekte unterstützt. Da muss keiner dankbar für sein, weil noch einmal, ich wurde vom Leben geküsst. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben. Normalerweise, weiß ich nicht, wäre ich jetzt vielleicht beim Ende auf dem Schalke-Friedhof oder so, wird da im königsblauen Trikot begraben sein. Habe ich zumindest meiner Frau gesagt, ich hoffe, die hält das auch ein. Und dann wäre vorbei. Nein, der liebe Gott hat gesagt, hey, pass auf, ist noch zu früh für dich. Kriegst noch eine Chance, sollst weiterhin teilhaben an dem Leben deiner Familie. Und ja, jetzt ist es Zeit, dafür auch was zu geben.
Ja, ich finde ja die Bescheidenheit, das ist ja auch richtig, was du sagst. Ich wollte ja mehr nur darauf hinweisen, du sagst, das muss mir keiner dankbar sein, aber sie sind es ja alle. Und so wie wir zwei auch, ne, man spürt das ja, die Kirche ist ein passender Rahmen. Es wird hier halt einfach so ein Hauch von Andächtigkeit und Herzlichkeit und Menschlichkeit, der ist, wenn du da bist, dann ist er da. Weißt du, was ich meine? Und dann tritt dir das Leben ja auch so gegenüber und die Leute gucken dich mit strahlenden Augen an oder wir sitzen hier ehrfürchtig und sagen, Mike, du bist echt eine Legende, nicht nur im Blau, sondern auch im Herzen. Und das wäre ja das. Du könntest ja einfach nur sagen, ja, danke oder so.
Ja, aber guck mal, weißt du, wenn ich heute Schalke-Trainer wäre, ich hätte 2-mal verloren, würden sie sagen, tu mir einen Gefallen, Bujo. Entschuldigung, verpiss dich. Weißt du so? Also so ist auch das Leben. Also noch einmal, es ist so, wie es ist. Und ich muss keinen Gefallen. Dafür bin ich zu alt.
Tust du aber.
Für so einen Mist. Nein, für so einen Mist, sondern es ist einfach an der Zeit, ein bisschen was auch zu geben. Und meine berufliche Situation lässt das zu, dass ich mich in diesem Jahr oder im zweiten Halbjahr mehr drum kümmern kann als im ersten Halbjahr. Das heißt aber nicht, dass es mir im zweiten Halbjahr mehr am Herzen liegt, als es mir im ersten Halbjahr lag. Nein, ich mache das total gerne, es macht Spaß. Und jeder, der sich beteiligen möchte oder mal, also beteiligen möchte, ne? Also der auch mal so ein Projekt unterstützen möchte, das muss nicht immer nur wirtschaftlich sein, der kann sich gerne bei Mike macht Meter melden auf Instagram und kann sich das anschauen. Und wenn er vielleicht eine neue Idee hat für GE, dann bin ich auch dafür dankbar, ne? Weil wir sind offen.
Geht ja darum, dass die Leute auch schon mal drüber nachdenken.
Ja, genau.
Das reicht
genau.
Ja schon. Ne?
Das ist so. Und ich
kann nicht jeder 1.000 Euro geben dafür.
Null. Darum geht's nicht. Weißt du?
Freundeskreis drüber reden, sagen, ey, hör mal zu, da gibt's ein paar Auktionen. Oder einfach die Sachen bewusst zu werden, dass es Armut gibt, dass es Leid gibt, genau. Dass es anderes Leid gibt als das eigene, was, wie du gerade gesagt hast, ob jetzt morgen, keine Ahnung, ob ich mir das neue iPhone hole oder ob da 30 Leute vielleicht nichts zu fressen haben.
Essen.
Entschuldigung.
Essen haben, genau. Und dann wird die Welt auf einmal ganz, ganz einfach. Und noch einmal, also pass auf, ich bin jetzt hier nicht, ich gehe jetzt nicht nächste Woche ins Kloster oder keine Ahnung, gehe über den Jakobsweg oder was auch immer, vielleicht sollte ich das mal machen. Nee, das gar nicht, weißt du, ich verdiene auch gerne Geld und ich verdiene auch gerne gutes Geld und alles in Ordnung, ne? Aber am Ende des Tages, sag ich mal, ist es auch gut, wenn man nach links und nach rechts ein bisschen schaut. Und das machen wahnsinnig viele Leute. Nochmal, ich bin da gar kein Einzelfall. Es gibt hier Zehntausende, die das machen. Ne? Ganze Sportvereine, Sozialprojekte, die würden nicht mehr funktionieren ohne das Ehrenamt. So, und die Kommunen können es nicht tragen. Ne? Die können es nicht schultern. Also sind wir gefordert. Ich weiß nicht, ich habe vor 2 Monaten, meine Frau macht auch immer, arbeitet auch bei der Gelsenkirchener Tafel, da rief die mich an, kannst du einspringen? Ja, da war ich der Springer. Bup, 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 Körbe hinstellen. Stell Körbe hin. Egal, ob du Europapokalsieger bist oder in China in seinem Kreisumfeld. Stell die Körbe da hin, weil die Leute brauchen was zu essen. So einfach ist Fußball. Ha? So.
Ja, weil du es gerade angesprochen hast, ich hoffe, es ist jetzt okay. Ich glaube, das Thema deine sozialen Sachen haben wir jetzt ja ausreichend drüber gesprochen, weil du gerade drüber gesprochen hast. Ich hatte es nochmal als separates Thema, weil im Sommer hatten wir mit Christine zusammen auf der Kampfbahnglück auf eine Folge mit Marco von Hoogdan. Und da geht es nämlich auch um um das Kapitel seiner Krankheit halt. Und das ist ja auch bei dir sehr prägnant gewesen. Also einfach nur mal für die Leute halt. Also ich fand es halt sehr interessant oder sehr, auch ein bisschen witzig, dein Zitat, wie du Feuer durchs Leben gegangen bist. Also wenn es, das war deine, also das stand halt so, Stahl friert nicht, Stahl wird nicht krank oder geht nicht krank.
Ja.
So bist du halt dann anscheinend wohl Feuer durchs Leben gegangen und dann hat es sich dann aber auch doch schon öfter getroffen. Also 11 Narkosen, 11 Operationen unter Vollnarkose. Und nach dem 7. Eingriff kollabierte dein Immunsystem aufgrund eines Magen-Darm-Virus. Und die Überlebenschance war 5%. Du hattest gerade so
2 bis 5, so.
2 bis 5%. Und beim Marco war es halt so, dass er ja danach halt wirklich alles nochmal neu anders gesehen hat, viel mehr wertgeschätzt hat, auch auf seine Karriere zu dem Zeitpunkt hat ganz anders geblickt hat. Jede Minute, die er halt vorher und dann besonders nachher dann auf dem Spielfeld halt stand, ganz, ganz anders wahrgenommen hat. Und das war bestimmt bei dir halt auch so, ne? Also
Ich stand nicht mehr auf dem Spielfeld danach.
achso, nach der
Nein,
siebten
nein, nein,
war alles vorbei halt.
da war vorbei, da habe ich vielleicht noch ein paar Mal für die Traditionsmannschaft gespielt, aber es war so am Ende meiner Karriere war das der Fall. Und ja, du sagst, Stahl friert nicht. Und mein Zusatz ist der, na, hast du schon mal die Berliner Brücke im Pullover gesehen? Ne? So, die unweit von hier ist. Hast du noch nicht. So, jetzt, ich trage auch in der Regel bis Oktober so kurze Hose, gerne. Aber jetzt merke ich schon, dass der Stahl zumindest, also nicht direkt vielleicht friert, aber manchmal wird er ein bisschen kühl, der Stahl. Nee, nee, nee. Ich habe immer gedacht, weißt du, so, pff, nichts kann mich aufhalten und über den Schmerz gehen. Ich war wahnsinnig. Oder ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen wahnsinnig. Und manchmal zahlst du halt die Rechnung dafür. Das war so, ne? Patellasehnenabriss. Ter Stegen hat den jetzt. Ich hätte den, wenn auch lieber heute erst gehabt, als vor 20 Jahren, weil die Medizin damals nicht so weit war. Und da hat halt, ja, ich würde behaupten, wenig funktioniert. So. Bei den ersten Malen, also das erste Mal nicht angewachsen, dann mussten sie.
Die Operation meinst du und dann?
Ja,
Ja, ja,
genau.
ja,
Ne?
ja.
Also ist es, dann wurde da irgendwie eine Cerclage, so ein Draht wurde da eingearbeitet, sollte die Patellasehne wieder dort halten, wo sie ist. Das hat nicht funktioniert. Dann musste man vom linken, damaligen gesunden Knie, musste man einen mittleren Anteil rausnehmen von Sehnen und Knochen drüben einsetzen und. Also du hast es gerade gesagt, es waren mehr als eine Handvoll Operationen. Irgendwann war mein Immunsystem ziemlich im Arsch.
Hast du wahrscheinlich auch nicht die Ruhe gegönnt, wie ich das
Null,
raushöre?
null,
Ja,
null,
null,
null. Also
okay.
ich war, keine Ahnung, ich hatte einen Eingriff in Oberhausen, so einen kleinen Eingriff. So morgens hin, mittags operiert, nachmittags nach Hause. Am nächsten Tag war ich wieder, ich war damals spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft.
Ja.
War dann wieder vor Ort beim Training, hab dann noch einem guten Freund von mir die Arena gezeigt. So, und irgendwann kollabierte das System. Und ich weiß noch, ich habe dann, da ging nichts mehr, ne? Da ging also wirklich nichts mehr.
Ja.
Komplett leer war ich da. Und dann habe ich Thorsten Rarek angerufen und der hat gesagt, Titan, was ist los? Und ich sage, du, Thorsten, ich kann nicht mehr. Ich also, weiß nicht, Erbrechen, Durchfall, alles, darf man ja hoffentlich hier sagen. So, ich kam nicht mehr hoch von dieser Toilette. Also ich konnte mich da noch nicht mehr hoch. Ich war echt komplett, meine Energie war komplett weg. Und
Das muss heftig sein für jemand, der immer Vollgas war, oder?
Ja,
Ja,
das
ja.
war schon, also wenn du wirklich vom Wahnsinn getrieben
Ja,
bist und
ich kann's, ne?
nicht und sag ich mal über jeden Schmerz versucht das zu gehen,
Ja.
dann hast du da sehr klar gesagt bekommen, jetzt ist Schluss, weißt du? Und ich weiß das noch wie heute, dass ich dann ja, dass der das auch Thorsten Rarek, unser damaliger Arzt, dass der dann so ein bisschen nervös wurde. Und dann bin ich in ein Krankenhaus nach Oberhausen und glücklicherweise, also es war zumindest kein Fehler, dann am nächsten Tag von Oberhausen ins Bergmannsthal nach Bochum gekommen bin,
Okay.
wo man mir echt den Arsch
Ja.
rettete. Ne? Da muss man sagen, ich lag dann eine Woche im künstlichen Koma.
Da hattest du zwei Kinder, ne? Also da waren ja
Ja,
mehrere auf der
die habe
Welt,
ich immer
ne?
noch. Ja.
Nein,
Da bin
ich.
ich immer noch. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Ja. Und die waren halt 2 und 5. So. Und die, ich meine, das musst du dir vorstellen, so die Kleinere, die kannte ihren Vater nur aus, also im Krankenhaus, ne? So. Ach, schon wieder weg, der Alte. Okay, wo ist er denn heute? In welchem Krankenhaus ist er heute? So, und das war schon eng. Ne? Das war richtig eng.
Ja, mit Vollmacht für deine Forschung und
Alles,
so.
ja,
Ja,
klar. Ich musste dann irgendwann, also du wirst ja dann entmündigt oder so. Dann musste ich hier vorne auf die Kutschumer-Straße Richtung Flora-Straße. Dann musste ich da wieder bei einem Sozialarbeiter dann erklären, dass ich zwar bescheuert bin, aber genauso bescheuert wie vor dem Koma und dieses Koma das nicht verschlimmert hat. Ja. Und dann konnte ich wieder selbst entscheiden. Ja, klar, das war schon eng.
Krass.
Definitiv, das war schon eng. Und ja, aber wie gesagt, er wollte mich nicht. Danke, ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und ich bin echt froh darüber, dass ich viele, viele Momente noch erleben durfte und hoffentlich noch
Wir.
darf.
Ja.
Schöne wie traurige Momente. Mike, darf ich mal, du hast jetzt schon dreimal gesagt, dass du momentan genügend Zeit hast, und dass dir das wehtut, dass du gerade nicht in irgendeiner Form für die Blauen tätig bist. Ich wollte das jetzt als Überleitung nehmen, weil, ne, jeder,
Ja,
weiß
aber
ich
es
meine,
war.
also so ein Schicksalsschlag, genau wie du sagst, da wird man demütig und, ne, und sieht das Leben mit anderen Augen und trotzdem ist man mal fröhlich dann danach und ist auch wieder traurig und das macht dich ein bisschen traurig, oder? Kann man das so sagen, jetzt erstmal aus dem Herzen
Ja,
raus?
also ich meine, es war natürlich dann letztendlich auch meine Entscheidung, ne? Man hat mir ja gesagt, am Pfingstmontag, einen Tag nach dem Spiel in Fürth, hat man mir gesagt, dass man meinen Vertrag als Co-Trainer nicht verlängern wird, weil man strukturell anders plant. Aber man hat mir ja auch in diesem Gespräch in Aussicht gestellt, dass man sich in einigen Wochen, also damals, ne, im Sommer, in einigen Wochen, mit mir unterhalten möchte über eine andere Aufgabe. Und ich habe ja dann für mich entschieden, dass ich das nicht möchte, weil, ja. Also das ist jetzt auch ein langes Thema, warum ich das nicht wollte. Ja? Unter anderem auch, weil ich mit vielen Menschen, die mit mir gehen mussten, wahnsinnig viel erlebt habe, was mich bis an mein Lebensende mit ihnen verbinden wird. Und es hat sich zu dem damaligen Zeitpunkt für mich nicht gut angefühlt, oder hätte sich nicht gut angefühlt, wenn ich da geblieben wäre in diesem Konstrukt und wie gesagt andere Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, raus gewesen wären. Und außerdem war zu dem Zeitpunkt an diesem Tag gab es nicht so diese konkrete Aufgabe, in der man mich da gesehen hat. Sondern es hieß halt nur, man würde sich gerne mit mir in einigen Wochen unterhalten. Und dann habe ich das für mich halt abgelehnt. Ne? So, das heißt aber nicht, dass es nicht wehtut, weil ich, du weißt ja, Liebe erzeugt Schmerzen. So, und ich liebe diesen Verein. Also mir hätte vor 32 Jahren nichts Besseres passieren können, als zu diesem Club zu wechseln. Bei all den schlechten Momenten, die ich auch erlebt habe, glaube ich, dass ich von meiner Persönlichkeit, von meiner Leidenschaft, von meinen Emotionen hier perfekt hinpasse. Ja, und ich hab so viel mit diesem Verein in dieser Stadt erlebt. Was verbindet. Und da kann ich nicht einfach sagen, okay, am Arsch die Räuber. Gut, dass es vorbei ist und nee, das funktioniert nicht. Ich meine, würde ja bei euch beiden auch nicht funktionieren. Also ihr würdet ja jetzt auch nicht dem Verein eure Kehrseite zeigen, weil es jetzt vielleicht sportlich nicht läuft und wir heute 4-3 gegen Greuther Fürth verloren haben. Sondern da ist ja viel mehr. Da ist ja eine Bindung, die verlierst du ja nicht aufgrund von einem Tag oder einer Entscheidung oder was auch immer. Das trägst du in dir. Das werde ich bis zu meinem letzten Atemzug in mir tragen. Ja, und deswegen muss ich nicht alle Dinge verstehen, die passieren oder passiert sind. Das gar nicht, aber deswegen kann ich doch nicht sagen, dieser Verein, dieser Club, die Menschen, die diesen Club lieben, berühren mich nicht mehr. Na, geht doch nicht. Und deswegen kann man doch auch traurig sein, wenn man halt so immer noch Teil des Ganzen ist, weil ich bin ja Mitglied, na? Aber nicht mehr so dran ist, weil ich habe ja meine Aufgabe auch geliebt. Also, weißt du, wir haben ja, bevor der Podcast losging, haben wir ja über Jussi und Keke auch gesprochen, weil ihr zwei Damen an unserer Seite sind, die beiden Jungs im Herzen tragen. Auf eine andere Art und Weise, höchstwahrscheinlich wie ich, ja, aber die beiden ja auch im Herzen tragen. Und ich habe diese Aufgabe geliebt. Ich habe die Arbeit geliebt mit Memo, mit Asan, mit Kerim, mit Jussi, mit Keke, mit allen, ne? So Thailand zu begleiten, als er, keine Ahnung, noch damals in der U15 war. Und ich mich gefragt habe, Junge, was ist eigentlich deine Mutter vom Beruf? Und er sagte, ja, wir haben einen Friseurladen. Ich dachte, okay, gut. Ja, Thailand, Junge. Da hätte ich eigentlich weniger Haarpracht erwartet, aber okay. Ne? So. Nein, aber ich weiß, ich hab das echt geliebt, so, ne? Ich habe die Jungs zu begleiten. Ich habe, weiß nicht, heute, wir haben ja jetzt ein paar Jungs ausgerichtet. Ich sage immer noch wir, weil ich bin ja auch Vereinsmitglied. Deswegen darf ich ja bei allem auch wir sagen. Vor der Saison sind ja Jungs von uns auch zum Beispiel zu niederländischen Zweitligisten gegangen, ne? Es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht mit Justin Treichel, der Torwart ja war bei uns in der zweiten Mannschaft und noch sehr oft bei uns trainiert hat, wo ich keinen Kontakt zu dem habe, ne? Oder zu Emma, ne? Gampfi, der für Fei 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 spielt, oder zu Leo oder zu Thomas Ovejan oder zu Paul. So, weil das sind meine Jungs. So, die werden auch immer meine Jungs bleiben. Da kann passieren, was will. Und noch einmal, ich habe diesen Job geliebt, weil ich wollte den Jungs das geben, was ich erleben durfte. Also ich wollte nicht, das kann ich ihnen nicht geben, aber ich wollte sie dabei begleiten, dass sie genau das erleben dürfen, was ich erleben durfte. Ja, Keke hat sogar mehr erlebt, aber ich habe nie 3 Tore in einem Pokalspiel geschossen, aber nein, aber weißt du so, das wirklich, das war mein Leben. Ich wollte nicht mehr erste Reihe und dann Innenpfosten rein, bist du der gefeierte Held, Innenpfosten raus, wirst du durch die Stadt gejagt. Weißt du, das wollte ich nicht mehr, sondern ich wollte mich mit den Jungs beschäftigen, sie leiten und führen und ihnen helfen und ihnen an ihrer Seite stehen, auch in Momenten, wo es nicht mehr läuft. Weil so, wir können alle sagen, boah, Keke, was für ein süßer Kerl, können wir sagen. Aber ich habe ihn in der zweiten Mannschaft gesehen, als er in der 56. Minute ausgewechselt wurde, als Erster, obwohl er von den Profis kam und er am Boden war. So, das sind auch die Momente, ne? Und es war schön, es war erfüllend. Ich glaube, erfüllend auch für beide Seiten. Also nützlich für beide Seiten. Und das vermisse ich logischerweise. Wenn ich das nicht vermissen würde, dann wäre ich nicht selbst, dann würde ich dieses Spiel nicht lieben, dann wäre mir das scheißegal, dann würde ich wie ein Wanderzirkus heute hier sein und morgen woanders. Nee, aber das ist das, was mich angetrieben hat in den letzten Jahren. Den Jungs auch zu zeigen und zu sagen, ihr spielt für einen geilen Club. das bedeutet aber auch, dass ihr, ja, dass ihr auch diesem Club was geben müsst. Und ja, das vermisst man manchmal. Ja, das vermisst man manchmal.
Apropos vermissen. Wir vermissen in unserem Verein an bestimmten Stellen Sozial- und Kommunikationskompetenz. Wir haben uns letzte Woche, wir waren zu Gast beim Podcast, unserem befreundeten Podcast. Ja, und da war gerade dieses Interview von Keke, ja, der war ja dann in so einer Fernsehsendung und hat so auf sehr menschlich, emotionale Art und Weise eben beschrieben, wie da so sein Vertrag nicht verlängert wurde, was es da so für Gespräche gab. Und wir, Tim und ich, ja, wir legen da eben auch großen Wert drauf, auch hier bei uns in der Show. In erster Linie steht die Menschlichkeit. Und natürlich ist es okay, wenn man sagt, ah, das passt gerade nicht mehr, egal ob finanziell oder warum auch immer, lass uns die Wege trennen. Aber was uns so auffällt in den letzten Jahren, vielleicht kannst du das ja mehr aus einer Metaperspektive, du musst ja jetzt nicht da konkret sagen, ja, der und der macht das und das, aber was uns so auffällt in den letzten Jahren, ist halt eben, ne, dass man nicht in der Lage ist, siehe auch Dominik Drexler auf dem Nebenschauplatz, wie bei kleinen Kindern wird er da aussortiert, dass man also nicht in der Lage ist, irgendwie kommunikativ die Konflikte, ich gucke gerade nur auf Mike, also zurück zum Thema, uns scheint es so, dass sie nicht in der Lage sind, sauber kommunikativ Konflikte zu lösen oder den Menschen mitzuteilen, okay, wir wollen uns trennen, dass das alles auf so eine, ich sag's jetzt mal, kalte, ökonomisch berechnende Art und Weise funktioniert und halt eben so dieses Menschliche, was man bei dir so raushört, dass das so runtergefallen ist. Und ja, wir fragen uns dann eben, ob das einfach Teil des 21. Jahrhunderts ist oder ob das einfach eben leider gerade in unserem Verein fehlt, aber eigentlich wünschenswert wäre, dass es wieder da wäre. So. Hast du überhaupt was mitgekriegt, weil irgendwas warst du da gerade Lustiges am Zeigen am Laptop?
Ja, lustig ist das nicht. Oh. Also die Batterie ist fast leer. Also von daher, okay, ja, hat doch was Lustiges. Sitze ich in 10 Minuten wieder im Auto. Passt. So. Nein, da möchte ich mir echt nichts anmaßen, wirklich, da möchte ich mich gar nicht zu äußern, weil das steht mir null zu. Jeder ist so, wie er ist. Ne? Und ich bin halt so, davon kann ich erzählen, davon habe ich gerade erzählt. Ich weiß nicht, was andere Menschen dazu bewogen hat, so oder so zu entscheiden, in dem oder dem Fall. Keine Ahnung, will ich auch nicht. Also natürlich kenne ich ein paar Details von Keke, weil wir da einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander haben und ein sehr großes Vertrauen. Aber das steht mir auch nicht zu, darüber jetzt zu sprechen. Ich finde es grundsätzlich schade, weil Keke hat sich gut entwickelt. Keke ist ein Junge, den kenne ich seit seinem 14., 15. Lebensjahr. Und er hätte natürlich auch ein Gesicht werden können, vom FC Schalke 04 in den nächsten Jahren. Aber es kam nicht dazu und wie gesagt, ich will das gar nicht beurteilen. Das könnte ich vielleicht, aber das will ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Hm. Weißt du?
Naja.
Ich kann nur sagen, dass ich schade finde, weil er hat schon gezeigt, dass er für uns einen gewissen Wert hat, als Mensch und auch als Spieler. Das hat er gerade auch unterstrichen in der Rückrunde, als er immer mehr Spielanteile bekommen hat. Letztendlich hat es nicht gepasst, wie gesagt, und das können beide Seiten am besten, also beide betroffenen Seiten am besten beurteilen können. Und mir steht es gar nicht zu, da so ins Detail zu gehen, auch wenn ich vielleicht ein paar Details kenne.
Glück auf, ihr Königsblauen Kuschelkinder. An der Stelle machen wir mal eine kleine Pause. Es ist ein XXXXXXL-Gespräch geworden mit dem lieben Mike. Und vielleicht braucht ihr auch mal eine Pause. Freut euch schon auf den zweiten Teil. Es wird königsblau. Es wird menschlich und es wird kuschelig.